Patricia Kelly, anlässlich unseres diesjährigen Mariathon hier bei Radio Horeb haben wir Sie eingeladen zu dieser Sondersendung. Schön, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Hallo und grüß Gott.
Hallo, ich grüße Sie. Ich freue mich auch sehr, bei euch zu sein. Endlich mal auf den katholischen Sender zu kommen.
Prima. Ja. Ich darf Ihnen sagen, dass ich mich wirklich sehr freue, dass Sie sich bereit erklärt haben, mit uns auf Sendung zu gehen. Und wenn ich auf Ihr so facettenreiches Leben schaue, so fällt es mir nicht leicht, in dieser Sendung, in unserem Gespräch mich zu begrenzen, denn Sie hätten uns so viel Interessantes zu berichten. Wir wollen unseren Hörern in dieser Sendung mit Ihrer Person ein Glaubenszeugnis geben, das verbunden ist mit Ihrem irischen Hintergrund. Und da ist doch so einiges enthalten. Das werden wir jetzt dann gemeinsam entdecken. Ich darf Sie kurz vorstellen. Kleiner biografischer Einblick. Sie sind Nummer 6 von 13 Kindern, glaube ich?
12 Kinder.
12 Kinder.
Ja.
12 Kinder.
Ja, meine Mutter hätte gern 15 gehabt, aber sie meinte, immerhin habe ich 12 geschafft.
Ja, das ist schon fast eine Fußballmannschaft.
Ja, total, das sagte mein Vater immer. Ich habe eine Fußballmannschaft.
Sie haben irisch-US-amerikanische Wurzeln und seit fast 40 Jahren leben Sie, Patricia Kelly, buchstäblich mit Leib und Seele für die Musik. Als Sängerin, Songschreiberin und Managerin erlebten Sie mit der legendären Kelly Family über 3 Jahrzehnte hinweg nahezu alle Erfolge, die man sich in ihrer Branche wünschen kann. Nämlich 48 Gold- und Platinplatten, Stadien mit bis zu 280.000 begeisterten Fans, weltweite Fernsehauftritte sowie fast alle Preise und Auszeichnungen, die ein Musiker erhalten kann. Doch auch schwierige Zeiten und Schicksalsschläge haben ihr Leben bestimmt und beide Seiten fließen bis heute in ihre Arbeit ein und machen ihre Musik auch jederzeit zu einer authentischen und, wie ich finde, auch sehr persönlichen Erfahrung. Vielleicht erzählen Sie unseren Hörern ganz kurz, wie Ihre Berufung als Musikerin, als Sängerin begonnen hat, vielleicht so von Ihren Kindesbeinen an, wie Sie es auch in Ihrer Biografie schildern.
Gerne. Ich war 5 damals, 5 Jahre alt, und meine älteren Geschwister durften dann am Wochenende mit Papa und singen gehen, also damals in Spanien. Ich bin in Spanien geboren und mein Vater sagte immer, nein, Patricia, ich wollte mit, und er sagte, du bist viel zu klein, viel zu jung. Und das habe ich aber nicht akzeptiert und habe dann geweint und dann immer wieder. Ich bin immer dran geblieben, bis endlich mein Vater mir eines Tages sagte, um mich loszuwerden, okay, Patricia, wenn du alle Lieder in 2 Wochen lernst auf der Gitarre und Gesang, dann darfst du mitkommen. Er dachte, damit wäre die Sache erledigt. Aber nein, ich habe es geschafft und ab dem Moment konnte ja nichts anderes machen, als mich mitzunehmen.
Ja. Prima, das heißt, Sie waren schon als kleines Mädchen da wirklich hartnäckig dran. Das war einfach eine tiefe Sehnsucht, die da auch aus Ihrem Herzen gesprochen hat. Und wo Sie einfach auch durchhaltend waren und dann Ihr Vater, er ist Ihre?
Richtig, er ist also amerikanisch geboren mit irisches Blut, also von beiden Seiten. Und es gab ja viele Iren, die ausgewandert sind im letzten Jahrhundert. Und er war eine von diesen. Sein Großvater war aus Irland ausgewandert. Und er kam dann zurück nach Europa als junger Mann und hatte Philosophie und Theologie in El Gregoriano in Rom studiert. Mhm. Und so kam der Kontakt mit Europa. Also der ist da 4 Jahre gewesen und ist dann ausgestiegen, wollte eine Familie gründen. Ja, und so kamen wir quasi zur Welt, nicht?
Und Sie hatten dann auch in Spanien, hat Ihr Vater dann auch ein Irish Pub oder was Ähnliches, also ein Musiklokal eröffnet, und da waren dann auch Ihre ersten Auftritte, oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also es ist schon so, dass mein Vater war ja sehr erfolgreich. Er hat ja mehrere Sachen gemacht. Also er war erst, wie gesagt, als Student in Rom gewesen. Dann ist er Lehrer gewesen, mehrere Jahre. Und dann wollte er was anderes tun und wurde Antiquitätshändler und war sehr erfolgreich in diesem Geschäft. Und dann wollten wir Musik machen. Und so hat er sich entschieden, das Antiquitätshandel zu verlassen und Musik zu machen. So dass am Anfang waren das nur am Wochenende im Restaurants, auf Stadtfesten, im Hochzeiten. So fing das eigentlich an, ganz klein. Und irgendwann mal hat er dieses Bar aufgemacht, also diese Musik, Irish Pub kann man sagen, ja, ist korrekt. Und dann haben wir natürlich da gesungen auf der Bühne. Es gab eine kleine Bühne und ja. War ein langer Weg irgendwie.
Und Sie hatten es gerade erwähnt, dass Ihr Vater in Rom studiert hat, an der Gregoriana. Und Ihre Spuren sind auch später dann nochmal als Familie dahin gegangen, mit einem Bus, wo Sie auch erwähnt hatten, dass dieser Bus dann auch ausgeraubt wurde. Ja. Und so ein ganz spannendes Abenteuer, eine neue Etappe für die ganze Familie begonnen hat.
Ja, ja.
Kann man sagen, ich schlage jetzt gerade mal diesen Bogen, Ihr Vater war da auch bestimmt monastisch geprägt. Sie erwähnen das auch später mit dem gregorianischen Gesang. Später mit ihrem Aufenthalt in Paris, wo ihr Vater dann die ganze Familie auch mit gregorianischen Gesängen geweckt hat. Und richtig, Sie diese Traditionen auch jetzt weiter übernommen haben in Ihrer eigenen Familie mit Ihren Kindern.
Absolut, absolut, absolut. Also es ist wirklich so, dass mein Vater, ich glaube, diese Zeit in Rom, diese Philosophie- und Theologiestudium dort, hat ihn, bei den Jesuiten war das, hat ihn sehr geprägt. Also ich würde sagen, das war wirklich ganz, ganz wichtig für ihn gewesen. Er hat immer wieder davon erzählt. Und ja, und dieser Glaube hat er uns auch weitergegeben. Meine Mutter war aber auch sehr gläubig. Sie kam aus einer protestantischen Familie und ist dann konvertiert zu Katholizismus durch meinen Vater. Also da waren sehr, sehr viele, im Blut gab es sehr viel Glauben, würde ich sagen.
Ne? Ja, ja.
Da bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür. Ja, wirklich ein Geschenk. Ne?
Das heißt, Sie haben auch mit Ihren Eltern gemeinsam gebetet?
Ja, also es gab natürlich schon eine Phase, muss man trotzdem sagen, wo mein Vater nicht unbedingt, ich sag mal, jede Woche zur Kirche gegangen ist. Ja, die Phase gab es auch, aber wir haben mit unseren Eltern natürlich gebetet. Er hatte großes Respekt vor Priestern zum Beispiel. Also jedes Mal, dass ein Priester vorbeikam, musste die irgendwie auf die Straße zufällig, müssen wir alle auf die Knien und bitte Vater segne uns alle. Also das war schon sehr... auf seine Art und Weise, würde ich sagen.
Ja.
Sehr, sehr wichtig, die Kirche. Und zum Beispiel, wir haben auch, er hat ein Lied komponiert für den Papst Johannes Paul II. We love the Pope, also wir lieben den Papst. So ging das Lied und das haben wir auch aufgenommen, irgendwann mal auf eine CD. Meine beiden Eltern waren sehr tiefgläubende Menschen und das hat mich persönlich sehr, sehr geprägt im Leben und ich versuche es natürlich auch weiterzugeben. Das ist richtig, meine Kinder hören jeden Abend vom Einschlafen diese gregorianischen Gesänge und wenn es fehlt, dann sagen die Mama, wo sind die Mönche?
Das ist schön, auch wenn solche Traditionen weiterfließen.
Ja, das ist wichtig, ja. Also ich habe das selber irgendwie so lange, also ich habe das auch für mich jeden Abend und ich brauche das mittlerweile. Das ist entspannt und das erhebt den Geist und das ist genau das Richtige vorm Einschlafen. Nicht?
Sie hatten auch erwähnt, dass durch Ihren Lebensstil, geprägt von Kindesbeinen natürlich auch das viele Reisen, Konzerte und so weiter, haben Sie ja auch nie eine konventionelle Schule besucht. Mhm. Aber Sie sagen, wir haben in der Schule des Lebens gelernt. Uns haben die Menschen beeinflusst, denen wir auf der Straße begegnet sind. Einfache Leute, die uns in schweren Zeiten Geld und Essen gaben. Clochards, Prostituierte, Prinzen, Könige, Priester, Philosophen, Künstler, die alte Frau von nebenan. Sie haben von jedem Einzelnen gelernt. Und auch so, dass sie die Menschen auf der Straße beobachtet haben, eben ohne Maskerade und Fassade. Und wie hat all das ihr Leben, ja, wie Sie sagen, als Schule geprägt?
Enorm. Also ich glaube, dass ich ein sehr offener Mensch geworden bin durch diese ganzen Erfahrungen. Ich versuche das natürlich auch meine Kinder weiterzugeben, dass keine von uns besser ist als der andere, dass wir alle in Gottes Augen gleichermaßen geliebt werden und egal was für einen sozialen Status oder Äußerlichkeiten haben oder Beruf oder erfolgreich, nicht erfolgreich. Also ich glaube, dass da haben meine Eltern mir was ganz Großes geschenkt, diese Offenheit und Toleranz, den anderen Mensch zu begegnen auf eine ganz tiefe Art und Weise im Herzen und nicht vom Äußeres geprägt. Also ich sehe das auch in meinem Leben, wie offen ich bin, auch anderen Menschen gegenüber. Und das also das möchte ich nicht vermissen. Ich glaube, dass das ein großer... Man muss aber auch sagen, Musik ist auch ein Türöffner.
Ja. Ja?
Also das Musik ist eine universelle Sprache, eine Sprache, die jeder versteht, sage ich mal. Und die Menschen öffnen sich automatisch und das ist ein großer Vorteil, den wir auch hatten. Und dadurch kamen auch viele Menschen auf uns zu. Und natürlich auch der Faktor, dass wir eine große Familie waren. Und ich meine, wir waren wirklich alle wunderschön. Das ist eine große Familie mit unseren weißen Blusen und das war schon sehr romantisch. Und ich glaube, dass das auch sehr viel dazu beigetragen hat, dass viele Menschen uns ihren Leben vertraut haben. Also das... Also, wie sagt man auf Deutsch, they shared their life, also sie haben
das Leben geteilt.
Geteilt mit uns, ja. Also ihre Sorgen, ihre Freude, ihre Geschichte. Und ja, das war wirklich eine Schule des Lebens, muss man sagen.
Ja, und ich glaube wahrscheinlich auch andersrum, die Menschen, die Sie als Familie so vereint gesehen haben, gerade in unserer heutigen Zeit, und ich denke mal, das war auch schon vor 2-3 Jahrzehnten schon am Beginn, doch auch viele Familien, die zerbrechen und nicht mehr so diesen Familienzusammenhalt haben. Und Sie haben ja doch was als gesammelte Familie, die Sie da aufgetreten sind, doch auch eine gewisse Stärke auch ausgedrückt.
Das glaube ich schon. Also meine Eltern waren tatsächlich sehr, sehr verliebt ineinander. Ich habe sie nur so erlebt. Sie hatten eine große Liebe zwischen sich und das hat sich, glaube ich, schon geäußert nach außen. Und dann dieses Zusammenhalt, die große Familie. Ich kann mich gut daran erinnern, obwohl ich sehr jung war, dass ziemlich oft, also immer wieder mal, kamen Menschen auf uns zu und fingen einfach an zu weinen, als sie uns gesehen haben. Und dann hörte ich so ein bisschen, wie sie meinen Vater und meine Mutter erzählten, ja, ich habe gerade eine Scheidung hinter mir oder dies und jeniges. Und ich glaube schon, dass das den Menschen, dieses Bild hat manchmal mehr gesprochen als 1000 Worte, ne?
Ja.
Diese Großfamilie. Definitiv, ja.
Ja, ja. Wie kann man noch sagen, dass ihr Glaube an Gott sich auf... ja, auf ihre Lieder, schon auf das ganze Songwriting ausgewirkt hat. So auch gab es da eine Entwicklung im Laufe der Jahre, kann man das sehen, besonders in Zeiten, wo sie ganz besonders intensiv mit Gott gelebt haben. Es gibt im Glaubensleben, glaube ich, immer intensivere Zeiten und nicht so intensive Zeiten.
Ja,
können Sie da was speziell auch auf den Einfluss auf ihre Musik sagen?
Ja. Absolut. Also ich glaube, dass meine Eltern wirklich mich eine unglaubliche Basis in Glauben gegeben haben. Aber man muss sich auch selber nochmal neu dafür entscheiden im Erwachsenenalter. Nicht?
Mhm.
Und bei mir war das mit 23. Also ich habe mit 23 durch eine Krankheit habe ich wirklich mich ganz bewusst nochmal für Gott entschieden und ihm als Nummer eins in meinem Leben als Priorität zu setzen.
Können Sie das gerade kurz sagen? Sie sagen mit 23, war das die Zeit mit Ihren Rückenproblemen?
Ja, das ist richtig. Ich war bis dato nie krank gewesen. Ich war immer so ein fröhliches, gesundes Mädchen gewesen. Und mit 23 wurde ich über Nacht krank, wo ich auch, ich hatte auch damit lange zu kämpfen. Also bis zu 10 Jahre, wo das immer wieder zurückkam, also immer rauf und runter, nicht? Aber die ersten Jahren waren extrem, wo ich auch zu 50% links gelähmt war und gezwungen war, auch monatelang im Bett zu bleiben und bis hin zum Rollstuhl kurz, also eine kurze Zeit. Aber der Punkt ist, für mich hat Gott diese Krankheit benutzt, um mich einfach zu ihm zurückzuholen. Das war die Zeit, wo ich wirklich eine große Gnade bekommen habe und habe wirklich ihn nochmal als Feuer in mein Herz erlebt, ja. Mhm. Da bin ich unendlich dankbar und seitdem ist es auch nie weggegangen. Wie Sie sagten, man hat Phasen, wo es intensiver ist und andere nicht so, aber dieses Feuer brennt in mein Herz seitdem und ich bin Gott unendlich dankbar für diese Krankheit, weil sonst wahrscheinlich hätte ich mir nie die Zeit genommen, sage ich mal, für ihn.
Und Sie hatten auch erwähnt, und gerade in dieser Krankheitsphase, wo Sie so ans Bett gefesselt waren, sind Sie auf die Lebensbiografie von der kleinen heiligen Therese gestoßen, die Ihre Schwester auch schon gelesen hatte. Wie war das?
Ja, ich habe vor mir, sehe ich ein Bild von ihr. Ich hab immer zu Hause von ihr ein Bild hängen. Das ist richtig. Also es war schon so, dass ich im Bett monatelang war mit diesen schlimmen Schmerzen. Ich hatte eine Rückenmarksentzündung, was auch sehr schmerzlich ist. Und ich dachte, dann musste ich über mein Leben nachdenken, ja. Zum ersten Mal, ja, woher komme ich, was mache ich hier, wo gehe ich hin, existiert Gott oder nicht, all diese Grundfragen. Ja. Und dann hatte ich so das innerliche Gefühl, ich war auf der Suche nach Antworten. Und dann hatte ich irgendwie so das Gefühl auf einmal, Mensch, meine Schwester Kathy hat doch dieses Buch erwähnt, das soll ganz toll sein. Und dann habe ich dieses Buch gesucht und habe daran gelesen, also auf Französisch, diese Ouvre Complète, also die Complete Works, wie sagt man die?
Das komplette Lebenswerk, ne?
Genau, es gibt diese komplette, also der dicke Buch. Ja. Der über 1000 Seiten hat und da habe ich angefangen zu lesen und baff, das war wie von oben, baff, wie ein Feuer auf einmal hat sich in meinem Herz entflammt und ich wusste in dem Moment, habe ich dann geschrien, das ist die Wahrheit, das ist die Wahrheit und ich wusste in dem Moment, ja, da bin ich zu Hause, das ist die Wahrheit für mich und damals konnte ich mit der Bibel nicht so viel anfangen, es war mir zu abstrakt, ich habe keinen Bezug irgendwie da gefunden und mit der heilige Theresa, sie hat das auf die Bibel, sage ich mal, auf einfache Art und Weise dargestellt. Ja, auf eine Art und Weise, die ich damals als junges Mädchen verstehen konnte. Das hat mich enorm inspiriert und wie gesagt, dieser Feuer hat mich dann gepackt und dann wusste ich, das ist der Weg. Das ist der Weg und Jesus ist der Weg und hat mein Leben im Positiven verändert, Gott sei Dank.
Kann man sagen, es hat Sie auch zurückgeworfen an diesen Moment als Kind, wo Sie als Mädchen auf dem Dachboden waren. Diese Szene, wo Sie dieses Bild vom gekreuzigten Jesus oder durchbohrten Herzen Jesu in die Hände bekommen haben und wo man sagen kann, dass es doch ein doch sehr konkretes Gnadenwirken des Himmels damals schon als Kind war, was sie ja zeitlebens jetzt auch begleitet, dieses Thema oder ich würde sagen, dieses Motto des Herzens Jesu.
Ja, also ich habe das in dem Moment gar nicht so wahrgenommen, weil ich ein Kind war, nicht? Ich habe nur gespürt, also wir hatten ein neues Haus gekauft in den Bergen in Nordspanien und ich bin dann als typisches Kind hochgerannt in den Speicher um Neugier, alles mir angeschaut und es war alles leer und dann habe ich was auf dem Boden gesehen, das war ein Stück Papier, ich habe es aufgemacht und da habe ich dann Jesus mit seinem Herz, sein brennendes Herz gesehen und baff, das hat mich auch so geschlagen. Ich kann das nicht in Worten erklären, aber so wie ein Schlag auf mich kam und ich musste weinen und ich war vielleicht 7 oder so, mehr nicht. Und dann habe ich versucht, ich habe seinen Schmerz gespürt und wollte diese Dornen wegmachen, nicht? Also ich dachte, wenn ich die Dornen wegmache von seinem Herz, dann wird er nicht so leiden. Und das hat mich enorm geprägt. Aber ich war mir nicht so bewusst, was es bedeutete. Es war einfach für mich wichtig in dem Moment, ja. Mhm. Im Nachhinein, als ich das Buch dann geschrieben habe, ist mir dann doch klar geworden, wie Gott eigentlich doch mein Leben immer wieder so in Momenten eingegriffen ist, ja. Gott sei Dank, weil ich wäre wahrscheinlich ganz woanders dann gegangen. Also das hat wirklich immer, war immer für mich da in den wichtigen Momenten und hat mich immer so sich geholt, ja.
Ja. Gerade bei dieser Szene noch bleibend, Sie kamen dann mit dem Bild vom Dachboden runter und sind weinend zu Ihrer Mutter, die auch etwas irritiert dann natürlich reagiert hat, kann man sich vorstellen. Und sie haben sich dann ihrer Mutter mitgeteilt. Und ihre Mutter hat sie ganz ernst genommen und war sich auch dieser übernatürlichen Einwirkung doch auch sehr bewusst, wie sie schreiben.
Ja, würde ich sagen. Also ich muss auch ganz deutlich sagen, ich habe jetzt keinen Jesus gesehen oder nichts gehört. Ich habe nur diesen Schmerz gespürt von Jesus, ja. Und die Flammen kamen mir sehr real vor. Also ich hatte das Gefühl, die bewegten sich. Aber gut, ich war ein Kind, ja. Mhm. Aber das ist richtig. Meine Mutter hat mich absolut ernst genommen. Sie war natürlich erstmal überrascht. Warum weinst du, Patricia? Ich habe nicht nur geweint, ich habe wirklich extrem geweint. Ich konnte nicht aufhören. Ich war hysterisch fast. Und ich sagte, beruhig dich, was ist los, Patricia? Und dann habe ich ihr gesagt, guck mal, Mama, ich habe das gefunden, er leidet. Und darf ich das behalten? Und ja, sie hat mich ernst genommen. Ich glaube, das war ein wichtiger Aspekt. Hätte sie mich ausgelacht oder irgend sowas, dann, glaube ich, wäre das auch für mich, sehr schlecht gewesen. Aber in dem Moment habe ich dann verstanden, das ist in Ordnung, was ich da erlebt habe. Es ist wichtig und gehört zu meinem Leben. Und meine Mutter hat mich natürlich im Arm genommen und geküsst und gesagt, das ist alles gut, Patricia. Du darfst das Bild behalten. Das ist dein Jesus jetzt. Und ja, so hat sie mich auch in meinen Glaubensweg begleitet.
Ja, dieses Bild, das begleitet sie ja auch bis heute auf den verschiedenen Etappen ihres Lebens. Jetzt nochmal zu Ihrer Mutter zurückzukommen. Sie haben auch erwähnt, dass Ihre Mutter Sie so als schweigendes Vorbild in Erinnerung haben. Sie hat nicht viele Worte gemacht, sondern sie war einfach da. Und allein Ihre Gegenwart hat schon enorm viel, viel ausgedrückt. Selbst auch der Moment des Todes Ihrer Mutter, wo Sie ja auch dabei sein konnten. Wie haben Sie diesen Augenblick erlebt, auch so als konkrete Gegenwart des Himmels?
Also es war für mich ein ganz, ganz besonderen Moment. Ich meine, äußerlich war das eine Katastrophe, weil meine Mutter natürlich sehr jung war. Sie war 36 und das Baby war erst 8 Monate oder so.
Also sie war schwanger mit dem letzten Kind.
Mhm. Genau. Also der Brustkrebs wurde entdeckt, als sie schon im 5. Monat schwanger war, so dass alles sehr, sehr, es ging sehr schnell. Innerhalb eines Jahres ist sie gestorben. Also es war dramatisch natürlich und wir waren alle klein. Ich meine, der Kleinste war, wie gesagt, 8 Monate oder so, dann 2 Jahre, 4 Jahre, 6, immer alle 2 Jahre. Also es war eine Katastrophe äußerlich, aber ich habe tatsächlich als 12-Jährige diese letzten Wochen, diese letzten Monaten, aber insbesondere die letzten Tage ihres Todes fortgehend wahnsinnig intensiv erlebt und als Geschenk, wenn man das sagen kann. Also meine Mutter ist in Frieden und mit Gott, also wirklich mit Gott gestorben. Also sie war sowas in Glauben und sowas in Hoffnung, das war, also habe ich noch nie erlebt, bei niemandem. Ich habe einige Menschen gesehen, die gestorben sind, aber meine Mutter war so überzeugt über das nächste Leben und so voller Liebe und so voller, ich kann das nicht beschreiben, das, also so innerlich voll, ja, innerlich erfüllt, dass das sich auf mich übertragen hat und mich das ganze Leben geprägt und begleitet hat. Und in den letzten Momenten, letzten Tagen hat sie auch nur über Gott und der Himmel gesprochen und hat dann uns Sachen erzählt. Gewisse Dinge behalten wir für uns, aber für mich war das ganz klar, es gibt Gott. Meine Mutter hat es mir in dem Moment sowas von klar gezeigt und wenn jemand am Sterben ist, da ist er sehr, sehr real, nicht? Also die Menschen, wie ich das so erlebt habe, die am Sterben sind, werden sehr real über alles, die Fassaden fallen runter und meine Mutter war schon halbwegs im Himmel, nicht? Und das hat mich enorm geprägt und enorm Kraft und Hoffnung gegeben und bis heute begleitet mich das.
Ihre Mutter hat sich ja auch ganz bewusst für das Kind entschieden. Sie hätte eine Chemotherapie starten können und sie wollte aber ganz klar, dass das Kind zur Welt kommt, egal ob es ihr Leben kostet. Ich finde, es zeigt schon eine enorme Haltung, die in unserer heutigen Zeit auch nicht jeder einnehmen würde. War Ihnen das damals schon bewusst?
Ich glaube, ich war zu jung. Mhm. Ich glaube nicht. Das ist mir erst eigentlich so richtig bewusst geworden, als ich selbst meine Kinder bekommen habe, was das bedeutet. Und das ist richtig. Meine Mutter wurde von den Ärzten, also es wurde der Brustkrebs wurde entdeckt, als sie im fünften Monat schwanger war. Und sie hat so einen kleinen Knoten in der Brust entdeckt. Sonst ging sie eigentlich ganz gut. Also sie hatte keine Beschwerden. Und die Ärzte haben ihr dann nach einer Biopsie und so weiter, haben die empfohlen, dass sie sofort mit Chemotherapie anfängt und dann müsste sie das Kind abtreiben. Und meine Mutter hat sofort, ohne zu zögern, gesagt, nein, dieses Kind wird leben, egal was. Und sie hat das Kind ausgetragen und das war meine Mutter. Und ich bin mir sicher, sie hat nie daran gezweifelt. Also sie liebte Kinder über alles und ihr Glauben war absolut wichtig. Sie war der Kirche treu und ich glaube, dass das für sie ihr Weg war. Und also ein großes Vorbild. Auch diese Stärke zu haben, nicht? Das
ja.
Ist enorm, enorm.
Danke für diesen doch sehr persönlichen Einblick, Patricia, den Sie uns gegeben haben.
Gerne.
Wir werden jetzt mal in das Lied An Angel reinhören.
Also An Angel war, genau, das ist also der große Durchbruch Mitte der 90er Jahre, so 94 glaube ich war das. Das war wirklich der ganz große Durchbruch. An Angel ist ein Lied von vielen, von das Album Over the Hump. Over the Hump wurde 3,5 Millionen Mal verkauft und war die meistverkaufte CD jemals in Deutschland damals. Und ist heute noch eine der, weiß nicht, 5 oder 6 meistverkauften. Ja, das war natürlich, viele Menschen verbinden dieses Lied mit dieser großen Erfolgszeit und der große Durchbruch im kommerziellen Sinn natürlich der Familie und ja, was natürlich alles dazu gehörte. Mhm. Es war schon eine sehr bewegende Zeit und aber auch sehr anstrengend, muss man sagen. Aber das ist ein wunderschönes Lied, was Paddy komponiert hat und ja, es handelt sich um einen Engel, nicht?
Genau, da wir jetzt gerade schon beim Himmlischen durch den Tod auch ihre Mutter waren, hören wir vielleicht gerade mal kurz in dieses Lied rein.
Okay.
I wish I had your pair of wings. I had them last night in my...
Helfen wir der Gottesmutter, uns zu helfen. Unter diesem Motto findet in diesen Tagen der internationale Mariathon der Weltfamilie statt. Dieser Spendenmarathon möchte aufmerksam machen auf die Situation neuer Radio Maria Länder, in denen es bislang noch kein katholisches Radio gibt. Wir hier in Deutschland dürfen Ihnen das Land Irland vorstellen und um Ihr Gebet und Ihre Unterstützung bitten. Dazu ist bei uns heute in dieser Sondersendung Patricia Kelly. Wir haben soeben das Lied An Angel, ein Engel gehört. Ja, Patricia, was kommen da für Erinnerungen wieder hoch?
Sehr viel, sehr viel. Es war eine sehr bewegende Zeit, also das war schon, der Erfolg war wahnsinnig groß und sehr viel zu tun und sehr viel Reisen und Büroarbeit meinerseits. Ich habe damals im Management gearbeitet für die Familie und aber ich muss sagen, das war nicht die glücklichste Zeit meines Lebens.
Ja, Sie haben es erwähnt. Auch Ihr Vater hatte mal gesagt, auf verschiedene Angebote war er doch sehr zögerlich. Er hat nicht sofort sehr enthusiastisch reagiert. Er hat auch gesagt, dass diese Zeit auf der Straße war eigentlich eine glückliche Zeit. Und später, wo der Kommerz dann immer größer und größer wurde, was war dann?
Ja, also ich kann jetzt nur für mich persönlich sprechen. Es wurde alles sehr unpersönlich. Es stand nicht im Vordergrund mehr die Musik, sondern der Kommerz und diese große Welle, das, wie soll ich das beschreiben? Es ist etwas schwierig zu beschreiben, wenn man das nicht erlebt hat. Es ist so, es reißt einen mit irgendwie und du gehst mit der Welle und irgendwann mal merkst du nicht mehr, dass du von dem Weg weggekommen bist, den du eigentlich laufen wolltest, nicht?
Das heißt, also, sie hatten auch jetzt von außen kein Korrektiv unbedingt. Leute, die ihnen Rückmeldung gegeben haben, oh, die da schon ein bisschen Bedenken geäußert haben?
Also es gab schon, das Publikum hat teilweise, so alte treue Fans haben teilweise gesagt, oh, das ist nicht mehr unsere Sache in uns, diese Welt und so. Aber man hat es selber nicht so, man kommt selber in so einen Rausch, würde ich sagen, und man merkt es nicht. Man merkt es erst später so. Und ich meine, der Erfolg war auch ein Segen für der Familie, weil darf man auch nicht vergessen, dadurch konnten wir natürlich viel mehr verdienen und uns für die Zukunft sorgen und so weiter. Das ist ja nicht nur alles negativ. Ja. Ich meine, nicht jeder Künstler hat diese Ehre, denn Künstlerleben ist ja nicht immer einfach, nicht? Also insofern, aber
Sie mussten sich auch richtig hart erarbeiten, ne?
Genau, wir haben uns das auch hart erarbeitet und wir wollten auch Erfolg. Aber die Frage ist, der Preis ist manchmal zu hoch, ja, wo man dann sich selber verliert und die Prioritäten im Leben werden irgendwann mal nicht mehr klar. Das ist das Problem. Aber ich sage nichtsdestotrotz, das war eine gute Erfahrung, weil ich habe dann für mich dann wirklich gemerkt, das ist es nicht, was mich glücklich macht. Erfolg und Geld sind wichtig im Leben, aber es ist nicht das, was der Mensch glücklich und erfüllt macht. Und das, die Erfahrung war es wert für mich. Und ich bin froh, dass ich nicht, ja, dass ich es geschafft habe, das mir klar zu machen. Es gibt Menschen, die schaffen das nicht, verlieren sich in diese, wie soll ich sagen, in diese Lüge fast. Ja.
Das ist diese Scheinwelt auch, ne?
Scheinwelt, ja. Und ich habe jetzt einfach für mich ganz viel mehr klar im Leben, was ich möchte und nicht und was mich glücklich macht, was meine Kinder oder meine Beziehung mit meinem Mann glücklich macht, das sind ganz andere Dinge. Und also eine große Erfahrung.
Ja, Sie haben auch erwähnt, dass Sie in einem Frauengefängnis einmal oder mehrmals gesungen haben und auch dieses Thema, alle Kinder brauchen Freunde. Wie war das für Sie als reisende Familie, ständig neue Freundschaften zu schließen, wieder alle Zelte abzubauen, wieder neu woanders sich niederzulassen, wieder neue Freundschaften schließen? Wie war das für Sie als Kind, als Heranwachsende und dann später auch, wenn Sie dann diese Lieder gesungen haben, auch in diesem Frauengefängnis, wo doch auch ein sehr starker emotionaler Ausbruch bei diesem Lied auch war? Was haben Sie aus dem Ganzen gezogen?
Also ich glaube, als Kind, man kann nicht alles im Leben haben. Ja, so habe ich das auch verstanden. Zum Beispiel, es gab Vorteile in den großen Reisen. Ich habe sehr viele Sprachen gelernt. Ich habe die Welt gesehen, die Schule des Lebens erfahren dürfen. Aber die Nachteile waren ganz klar auch, dass wir immer wieder gute Freundschaften, wir vielleicht gebildet hatten, müssen dann abgebrochen. Also wir müssten weiterreisen. Und das war natürlich schwierig damals. Es gab also kein Facebook oder Internet. Das heißt, man hat sich dann geschrieben und ja, irgendwann mal ist es dann doch auseinandergegangen. Und das hat natürlich geschmerzt als Kind. Aber im Ganzen und Ganzen war ich glücklich, nicht? Also es gibt ja nichts, was perfekt ist. Mhm. Und was das Gefängnis angeht, ich war überrascht, dass es ist schon so, dass ich ab und zu eingeladen werde zu Gefängnisse und ich habe auch sehr viel damals meine Eltern. Wir haben oft in Gefängnisse gesungen, gerade zu Weihnachten. Auch mit meinen Geschwistern jetzt in den letzten 10 Jahren haben wir das auch ein paar Mal gemacht. Es war immer eine sehr besondere Erfahrung, eine sehr bewegende, tiefergreifende Erfahrung, im Gefängnis zu singen. Wir sind meistens sehr dankbar und ein unglaubliches Publikum. Es ist einmalig und ich bin auch alleine jetzt zu einem Frauengefängnis gegangen vor 2 oder 3 Jahren her und es war ein großartiges Erfahrung, also überwältigend und interessanterweise war auf einmal dieses Lied deren Lieblingslied, alle Kinder brauchen Freunde. Und ich kann mir es nur so erklären, dass also dieses Lied spricht von einem Junge, der alles hat, aber keine Freunde. Also der kommt aus reichen Eltern und hat alles, hat keine Geschwister und keine Freunde. Und dass Freundschaft, ja, die Begegnung mit den anderen das Wichtigste ist. Und ich weiß auch nicht warum, aber dieses Lied haben die so toll gefunden. Die haben alle geweint und wollten das als Zugabe nochmal haben. Sowas habe ich noch nie erlebt, ein normales Konzert. Ich denke einfach, dass viele Menschen im Gefängnis sie danach sehnen, nach einer wahre, tiefe Freundschaft wahrgenommen zu werden als Mensch und geliebt zu werden. Vielleicht wurden die nicht genug geliebt in ihr Leben. Und ich glaube, dass dieses Lied für den das so widerspiegelt, mein Gefühl.
Ja. Ich möchte noch ganz kurz anschneiden, auch ein schwieriges und schmerzhaftes Thema wahrscheinlich für Sie, dieses noch nicht so lange her, ein paar Jahre, als Sie die Diagnose von Brustkrebs bekommen haben. Ich fand es sehr berührend, wie Sie das geschildert haben in Ihrem Buch,
auch wie
Sie die ganze Sache angegangen haben, von einem nicht wahrhaben wollen, bis ich muss mich jetzt mit dieser Realität, mit dieser Wahrheit konfrontieren und wie bringe ich es meiner Familie bei, Mann, Kinder, wie sie darauf reagiert haben und auch wie die Ärzte, Ärzte sie begleitet haben in dieser Zeit. Ich möchte besonders vielleicht auf diesen Aspekt auch jetzt dieser Zeiten, die schwer waren in ihrem Leben, weil es gibt so viele unserer Hörer, die auch ganz schwere Leiden zu tragen haben. Vielleicht können Sie das so kurz schildern, diese Etappe in Ihrem Leben auch, wie Sie das gemeistert haben, was Ihnen geholfen hat und einfach in einem Blick der Hoffnung. Was können Sie da unseren Hörern auch mitgeben?
Also ich glaube, erstens, ich habe das nicht gemeistert. Das war für mich ganz klar, Gott hat es für mich gemeistert. Ich glaube, dass für mich, es war natürlich erstmal ein großer Schock, dass ich bin zur Vorsorge gegangen und habe dann die Diagnose Vorstufe Brustkrebs bekommen. Und das war die gleiche Brust wie meine Mutter und sogar der gleiche Quadrant, das heißt die gleiche Stelle quasi.
Ja.
Und man muss natürlich mit sowas erstmal verarbeiten und klarkommen, also verstehen überhaupt, begreifen. Und ich hatte das große Glück, in der Zeit waren wir in Belgien in einem Ort, ein Pilgerort, der sehr für mich sehr wichtig war, wo auch wir hatten ein Kloster von Brüdern und Schwestern in der Nähe. Und ich bin jeden Tag zur Messe gegangen. Ich habe so oft versucht, wie möglich zur Messe zu gehen, aber da habe ich wirklich jeden Tag bin ich da hingegangen und habe Anbetung gemacht und Messe, und das hat mir enorme Kraft gegeben. Mhm. Also dieses tägliche Messe war für mich wie eine Kraftquelle. Also es ist merkwürdig, sowas zu sagen, aber obwohl es eine der schwierigsten Zeiten meines Lebens war, es war eine der schönsten Zeiten meines Lebens auch, weil ich auch Gottes Gnade und Gegenwart so real und präsent seit langem nicht gespürt hatte. Und das heißt, ich hatte natürlich Phasen von Angst, von Verzweiflung und so, aber in meinem Herzen hatte ich immer diese Ruhe, weil ich halt tägliche Messe besucht habe und mich da bestärkt habe. Und ich hatte auch das große Glück, dass mein Mann, ich kann das nicht beschreiben, aber das ist ein großartiger Lebensbegleiter, ja, den ich beiseite habe. Das ist eine große Liebe, und mein Mann hat mich in der Zeit unglaublich viel Stärke gegeben, aber auch meine Geschwister. Also ich glaube, ich hatte großes Glück, dass der Umfeld, also die Menschen, wichtig wäre, wenn man in einer schwierigen Situation ist, dass man es schafft, die Menschen, die einen lieben, ganz offen und klar darüber zu sprechen, und sie wollen auch für dich da sein. Also dass man wirklich sich auf Gott und die Menschen, die näher steht, sich verlässt einfach.
Ja.
Also, dass man vertraut, dass man sagt, okay, ich bin stark, ich schaffe das nicht alleine, aber ich habe meinen Glaube, Gott, und ich habe Menschen, die mich lieben, und jeder hat jemand, der ihn liebt. Also,
im Grunde genommen ja auch in der Zeit, wo man aus aller Aktivität erstmal vielleicht auch zurücktritt und sich bewusst wird, sich tragen zu lassen. Es ist ja auch ein Aspekt, auch ein, ja, der immer wieder auftaucht, auch im geistigen Leben, nicht selber tun wollen,
ja.
So mit aller Kraft, sondern auch so dieses, und jetzt mal durchschnaufen, zurücklehnen, tragen lassen, weil man irgendwo auch in einer gewissen Ohnmacht auch ist.
Das ist man definitiv. Ja, ich glaube, das ist richtig, wie Sie das beschreiben. Ich denke, dass zu Liebe gehört, nicht nur zu geben, sondern auch anzunehmen zu können. Nicht?
Mhm.
Und das musste ich auch lernen. Ich bin auch jemand, der gern aktiv ist. Und das ist aber, glaube ich, die Liebe ist da. Man muss es auch nur annehmen können.
Ja. Ja.
Es gibt immer Menschen, die... es gibt viele Menschen auf der Welt, die herzlich und liebevoll sind.
Ja. Ja,
man muss sich dafür oft öffnen. Und Gott sowieso, der ist immer für uns da. Und auch wenn man ihn nicht sieht. Aber also der Glauben hat mich in diesen Momenten sehr bestärkt und getragen. Auch die meine Geschwister haben mir da sehr geholfen. Ich habe gute alte Freundschaften, die beiseite waren. Und viele der Ordensschwestern und Brüdern in diesem Ort. Also das war schon eine sehr, sehr besondere Zeit, wo ich auch enorme schöne Erinnerungen mit habe. Also das nicht nur schwere Zeiten.
Mhm.
Also Gott gibt einen immer, die Russen sagen, mein Mann ist Russe, orthodox, und sie sagen immer, Gott gibt einen nicht mehr, als deine Schultern tragen können und darauf vertrauen zu können, zu sagen, ja, ich vertraue dir, Gott, dass ich das alles tragen kann und dass du mir dabei, dass du das für mich tragen wirst. Nicht,
mhm.
nicht ich bin der Stärke, du bist der Stärke, ich lass dich jetzt tragen. Lass dich mich tragen.
Ja. Das ist dann wie ein Kreuzweg, ne?
Genau.
Sie sagen auch immer wieder an verschiedenen Stellen in der Biografie, der Sakramentenempfang ist Ihnen schon besonders wichtig. Eucharistie, Sakrament der Beichte. Ich fand es auch schön, die Stelle, wo Sie Ihre Kinder erwähnen, Ihre Kinder selbst die Feststellung machen, wenn die Mama bei der Messe war, ist sie ausgeglichen, ist sie lieber zu uns. Das finde ich eine außergewöhnliche Beobachtung von Kindern.
Ja, sehr einfach, aber real, nicht? Die sind immer sehr ehrlich. Also ich behaupte, ich wäre eine überwiegend liebende Mutter, aber ich glaube, das haben die wirklich beobachtet. Manchmal kann ich auch schimpfen, ist ja auch, muss ich ja auch, wenn ich mit den Stiefeln gerannt reinkomme in den Wohnzimmer und alles voller Matsch, sage ich, das geht nicht. Raus mit den Stiefeln. Und aber wenn ich, das ist stimmt, der Kleine hat beobachtet, Mama, wenn du zur Messe öfters gehen, also das heißt mehr als nur einmal die Woche, das ist sowieso für uns normal, dass wir am Sonntag zur Messe gehen, aber wenn ich so während der Woche nochmal es schaffe, mal vielleicht ein, zweimal oder dreimal hinzugehen. Ja, dann sagt er, dann bist du auf jeden Fall lieber, Mama. Geh zur Messe, geh.
Das ist auch schön, wenn die Kinder einen dann so eine herzliche Einladung zusprechen.
Ja, ich denke schon, dass die Tugend, also dass man geduldiger wird und es ist erstaunlich, aber ich glaube schon an die Gnade der Sakrament, definitiv.
Ja.
Oh ja.
Gehen wir auf das Kapitel Irland. Sie haben auch eine Zeit Ihres Lebens in Irland verbracht. Vielleicht können Sie uns kurz das Land beschreiben, wie Sie Irland wahrgenommen haben. Auch gerade im Hinblick auf Kirche, Glauben. Ja.
Also ich habe tatsächlich immer noch zwei Brüdern, die ihr Zuhause in Irland haben.
Mhm.
Ja. Also das heißt, ich habe Familie, die wirklich dort wohnt. Und es ist so, ich habe ein paar Jahre in Irland gelebt, aber es ist schon so, dass also für mich das Schönste und das Wichtigste in Irland ist nicht die tolle Landschaft, die natürlich da ist, sondern die Menschen. Und also diese Herzlichkeit bei den Iren ist wirklich außergewöhnlich, würde ich sagen. Also die sind sehr herzlich und liebende Menschen, aber auch ein großes Humor. Ja, die nehmen sich selbst nicht so ernst und können wirklich über alles lachen. Und das ist, glaube ich, eine tolle Sache. Also diese Gastfreundlichkeit ist enorm. Und ja, also ich bezeichne mich als, also ich habe einen irischen Pass, aber ich bin natürlich eher Europäerin, weil ich bin in Spanien geboren, ich bin überall aufgewachsen und trotzdem sage ich, wow, bin so stolz auf meine Wurzeln. Ja.
Mhm.
Ich glaube schon, diese Brüderlichkeit, also diese wie ich vorhin erwähnte, dass keiner von uns besser ist als der andere in Gottes Augen. Ich glaube, dass das sehr in Irland geprägt ist, diese, ja, also dass wir alle Brüdern und Schwestern sind,
mhm.
ja, und dass das sehr geprägt ist. Ich glaube schon, dass der Glaube sehr viel bewirkt hat. Also dieser christliche Glaube war sehr stark in Irland. Es verändert sich leider. Es verändert sich so wie überall, dass weniger Menschen zur Kirche gehen und eine Wandlung ist in den jungen Menschen. Aber nichtsdestotrotz sind die Kirchen relativ voll im Vergleich, sage ich mal, zu Deutschland. Ja. Aber es ist wie in jedes Land von Europa im Moment, ist da ein Rückgang, dass die Menschen, junge Menschen, weniger die Kirche besuchen, leider und so weiter. Ja, ich hoffe, dass es natürlich irgendwann mal es zurückkommt, weil ich glaube schon, dass das der Irre wurde sehr geprägt von dem Glauben. Also da bin ich mal überzeugt.
Mhm. Haben Sie es eher als Traditionsglauben wahrgenommen oder als tatsächlich noch tief gelebten Glauben auch in den einzelnen Familien? Also wirklich im Alltag verwurzelter Glauben?
Ja, also ich muss schon sagen, ich habe das eigentlich eher als Traditionsglauben erlebt. Zum Beispiel in Amerika oder in Frankreich, auch andere Teile Europas, habe ich das auf eine andere Art und Weise, der Glaube, erlebt. So eine neue, wie soll man sagen,
Aufbruch?
Eine Erneuerung.
Ja.
Die Aufbruch, Erneuerung der Kirche, habe ich das nicht so oft in Irland. Wobei ich sagen muss, fairerweise, ich bin jetzt seit Jahren nicht mehr dort sässig. Ja? Also ja. Man muss über längere Zeit dort wohnen. Ich erlebe zum Beispiel in Frankreich eine enorme Erneuerung des Glaubens oder auch andere, auch in Deutschland auch teilweise. Das, glaube ich, fehlt ein bisschen, aber ich denke, dass das wird auch kommen, weil die Kirche hat es über 2000 Jahren geschafft, sich immer wieder zu erneuern. Und da bin ich auch fest überzeugt, dass es wird immer Trockenphasen geben, aber es wird auch Phasen geben, wo das nochmal blüht. Ja, also ich meine, Jesus hat uns versprochen, dass die Kirche immer da sein wird. Also dass er auch kommen wird und die wird noch da bestehen, nicht? Also das, in welcher Form wissen wir nicht, aber ich denke, ich glaube dran. Ich bin eher ein positiver Mensch und ich bin überzeugt, dass die Menschen müssen manchmal durch gewisse Erfahrungen durch, aber ich glaube schon, dass es viele junge Menschen gibt und geben wird, die wieder zum Glauben finden werden.
Ja, gerade im Hinblick auf die Gründung eines neuen katholischen Radios in Irland, was sehen Sie selber als Chancen von so einem katholischen Radio in Bezug auf die Kirche und Ausbreitung des Glaubens innerhalb des Landes?
Also erstmal finde ich das großartig, dass ihr so ein Anstreben habt. Bravo, bravo, bravo. Ja. Irland braucht so ein Radio, ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, dass ihr wird genug Menschen finden, die euch beiseite stehen. Es wird ein steiniger Weg, keine Frage. Aber ich glaube, das war es für jeder von uns, der irgendwas gestartet hat für den Glauben. Und diese Kämpfen bleiben nicht aus. Aber ich glaube, das wäre ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Und da werde ich für euch beten und bin bei euch und finde das großartig, sehr, sehr wichtig.
Eine wichtige Sache finde ich auch noch gerade in Bezug auf die Jugend in Irland. Wenn der katholische Glauben in den Pfarreien, in den Schulen weitergegeben wird, ist das eine Sache. Mhm. Aber ich glaube, wir müssen auch die jetzigen, heutigen Medien kräftig dafür nutzen, für eine gute Weitergabe des Glaubens. Und was wären Ihres Erachtens gute Themenbereiche, die für die Jugend von heute zum Thema Glauben und Bezug auf das Land Irland vielleicht besonders wichtig wären? Was würden Sie den Radiodirektoren von Radio Maria Irland ans Herz legen für Themen?
Oh, ich bin auch kein Experte, muss ich ehrlich sagen. Ich bin Sängerin und jetzt kein Experte über Radio, aber jetzt nur so als Mutter und als Katholikin.
Ja, genau.
Ich denke zum Beispiel, junge Menschen, ein großes Thema ist Sexualität, ja, dass man diese Frage, es wird ja oft so gesagt, ja, die Kirche verpönt das und so, ganz und gar nicht. Paul Johannes II. Hat uns da, glaube ich, einen ganz gesunden und tollen Weg gezeigt mit diese Fragen zur Sexualität. Und ich glaube, das ist immer so ein großes Thema, was die jungen Menschen beschäftigt heute, weil das auch so ein Konflikt ist mit der Kirche oft. Dann Musik. Also ich würde auf jeden Fall immer gucken, dass man flotte, interessante Musik den jungen Menschen anbietet, damit sie auch dranbleiben, nicht? Und also ich sehe das bei meinen eigenen Jungs. Die haben schon ein sehr beschränktes Interesse in den gewissen Alter. Und das ist, ich glaube, man muss auf, wie Don Bosco sagte, wenn ich mit denen gehe, kommen die auch mit mir. Mhm. Ja? Also ich glaube, man muss sich auf deren Niveau bewegen, dass man nicht versucht von oben nach unten, sondern sagt, okay, was sind die Interessen der jungen Menschen, nicht? Und auf diese Interessen einzugehen und versuchen dann diese Themen aufzubauen. Wenn ich jetzt meinen 12-jährigen Sohn sage, Alexander, du musst jetzt dreimal am Tag beten und Rosenkranz, und da wird er nur abgetönt, nicht? Ich muss mit ihm einfach, keine Ahnung, wenn zum Beispiel ein guter Freund von ihm ist krank oder so, komm, lass uns mal zusammen hinsetzen und wir beten für ihn, ganz toll oder so. Dass man einfach so adapt, also dass man sich adapt.
Angepasst
und angebracht an deren Situation und Alter. Und ich denke zum Beispiel, die haben auch nicht diese Konzentrationsfähigkeit, wie wir Erwachsene, über Stunden vielleicht in der Kirche zu gehen oder so. Die machen das vielleicht in 3 Minuten, aber das heißt nicht, dass dieses Gebet weniger wert ist.
Ja? Wenn es von Herzen kommt, richtig.
Genau. Ich glaube, das ist einfach eine Frage von Adaptation an deren Alter. Mhm. Also angebracht an deren Alter und ihre Interessen.
Eine ganz persönliche Frage noch, Patricia. Beten Sie persönlich den Rosenkranz?
Ja, ich bete den, also wir beten jeden Abend als Familie vom Schlafengehen mit den Kindern immer so ein paar, Hail Marys, also
gegrüßet seist du Maria.
Genau, und Vater Unsers. Und ich habe immer einen Rosenkranz bei mir. Ich gebe zu, ich habe früher jeden Tag den Rosenkranz gebetet. Das schaffe ich heute nicht, weil ich für mich festgestellt habe, jetzt bin ich in einer Phase, wo ich lieber in absolut Stille beten. Also ich gehe zum Beispiel wahnsinnig gern zur Kirche und sitze da teilweise eine halbe Stunde und sage kein Wort, aber ich bin einfach mit Gott. Und ich hatte mit meinem Beichtvater darüber gesprochen, ob das so in Ordnung wäre, und er sagte absolut. Ich glaube, jederzeit hat seine Phase im Leben und seine Gründe, und wenn die Stille in dem Moment wichtig ist, dann ist es auch in Ordnung, eine Art Anbetung mit Gott natürlich, nicht? Und aber es gab eine Phase, da habe ich wirklich jeden Tag ohne zu vergessen den Rosenkranz gebetet. Ja, und jetzt mache ich es ein bisschen anders.
Ja, darf auch sein, genau. Ich würde jetzt ganz gerne nochmal in ein Lied reinhören. Ein Lied an die Mutter Gottes. Patricia, ganz herzlichen Dank für dieses Lied. Das ist auch ein wirklich großes Geschenk für unser Radio, dass auch der Mutter Gottes geweiht ist. Sie als Stern der Evangelisation, und unser Radio soll auch ein wirkliches Verkündigungsradio sein. Ich bin mal wieder ganz erstaunt, Sie in verschiedenen Sprachen singen zu hören. Sie sprechen 4, 5, 6 Sprachen?
Ja, also 6 Sprachen, wobei 2 davon so halbwegs sind, also 4, also würde ich sagen, so wie Deutsch, ja.
Was fällt Ihnen dazu ein, wenn Sie dieses Lied jetzt hören? Gerade vielleicht auch, wo haben Sie das zum ersten Mal gesungen, oder wie ist dieses Lied entstanden?
Ja, also was mir zu dem Lied einfällt, ist meine Kindheit, als wir in Italien waren, hat mein Papa uns dieses Lied beigebracht, weil er hat es als junger Mann in den Gregoriano selbst gesungen mit anderen jungen Männern. Und er hat uns erklärt, dass die Menschen dort abends oft einfach mal gesungen haben auf die Straßen. Damals gab es kaum Radio und Fernsehen, überhaupt nicht. Und es war einfach normal zu singen. Und dieses Lied wurde oft auf den Straßen von Rom gesungen, von jungen Menschen. Und und dann haben wir das gelernt. Und ich muss auch sagen, meine Eltern beide hatten eine große Verehrung für Mutter Gottes, für Maria. Also sie hatte immer einen besonderen Platz in unserem Zuhause und Herzen. Und meine Mutter hat sehr, sehr oft den Rosenkranz gebetet. Und da muss ich an meine Eltern denken mit diesem Lied.
Mhm. Schön, also familiäre Prägung auch ganz stark marianisch.
Mhm. Ja.
Patricia, was Was ist Ihnen am Herzen, die Kirche in Irland und diese bevorstehende Gründung eines katholischen Radiosenders von Radio Maria in Irland zu gründen? Was scheint Ihnen da Ihres Erachtens ganz wichtig bei dieser Gründung und warum bejahen Sie so einen Radiosender?
Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch unseren Glauben durch die Medien tragen. Das heißt Radio, Fernsehen, Social Networking wie Facebook oder Twitter. Ich glaube einfach, dass die jungen Menschen, die wir auch erreichen wollen, es muss ja, der Glauben muss ja weitergehen, dass sie alle sehr involviert sind in all diesen Medienbereiche. Also sie hören Musik, sie hören Radio, sie schauen Fernsehen und so weiter. Und man muss auch einen Gegenpol schaffen zu so vieles, was da draußen ist, nicht? Und wir müssen die gleichen, wie heißt Means, die gleichen Wege auch nehmen. Ich weiß noch, Max Merkolbe hat damals auch mit Zeitungen gearbeitet. Ja, der hat diese Zeitung gegründet und hatte den Glauben durch Zeitungen verbreitet oder so eine Zeitschrift. Ja, mhm. Ich glaube, dass das einfach ganz, ganz wichtig ist gerade für die jungen Menschen, weil die nehmen das ernst. Also das ist halt so, dass die jungen Menschen Radio und Fernsehen ernst nehmen. Und ich glaube, dass das die Zukunft ist, wie man auch den Glauben verbreiten kann. Ja.
Ja.
Genau.
Ganz herzlichen Dank, kann ich Ihnen nur sagen, dafür, dass Sie sich Zeit genommen haben für unser Radio, jetzt auch für diese Sondersendung. Ich habe während unserem Gespräch immer wieder zitiert oder darauf hingewiesen auf Ihre Biografie, Patricia, die Sie geschrieben haben und die jetzt dieses Jahr im Frühjahr 2014 auf den Büchermarkt erschienen ist. Ich gebe es jetzt für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bekannt. Patricia Kelly hat sich selbst hingesetzt und im Lauf eines Jahres über 200 Seiten geschrieben. Das Buch heißt Der Klang meines Lebens. Erinnerungen an stürmische und sonnige Zeiten. Und erschienen ist das Buch im Adeo Verlag. Weitere Informationen bekommen Sie auch gerne bei unserem Hörerservice unter der Nummer 08328 921 110.
Also ich wollte mich auch herzlich bedanken bei Ihnen und die Zuhörer, und es war ein Vergnügen, eine große Freude für mich, mit meinen Brüdern und Schwestern die Zeit jetzt verbringen zu können, über meinen Glauben teilen zu können. Das ist etwas, was mir im Herzen liegt, und vielen Dank und wünsche Ihnen allen auch alles Gute und Gottes Segen.
Danke. Vielleicht vertrauen wir jetzt am Ende unserer Sendung noch die Kirche Irlands und den Radio Maria Aufbau dort in diesem Land der Mutter Gottes in einem Gegrüßet seist du Maria an.
Auf Englisch, so beten wir jeden Abend zu Hause als Familie, kleine Familie, und das ist die Gegrüßet seist du Maria auf Englisch.
Gerne.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst all women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
Amen. Ganz herzlichen Dank nochmal. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie Gottes reichen Segen.
Danke vielmals.